Ja, herzlich willkommen zu unserem letzten Vortrag, einem von den letzten natürlich in unseren 20. Chemnitzer Linux-Tage und letzten in unserem Zeitbetrag. Bitte begrüßen Sie Kai
Chaile.
Chai, vielen Dank für die Hilfe. wird den Vortrag halten, Cybercrime hinter den Schlagzeilen. Bitte begrüßen Sie den Vortragenden.
Ja, danke schön. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Kai Chaile. Ich bin jetzt seit circa 25 Jahren an der Uni hier beschäftigt, im Rechenzentrum, wobei dieses Thema nicht unbedingt zu meinen Aufgaben zählt, aber durch die Presse und was einem sonst noch so über den Weg läuft, sah ich mich genötigt, da mal ein bisschen Klarheit zu schaffen, wie das alles funktioniert. Und ja, ich freue mich, dass Sie so zahlreich trotz der späten Stunde erschienen sind. Ist ja doch nicht so einfach, ne? Ist der letzte Vortrag ausgefallen und da, ja. War schon gefragt worden, ob ich ihn vorziehe, aber das war halt zu spät. Deswegen müssen wir halt jetzt mit dem letzten Platz Vorlieb nehmen. Gut. Ja, wie man hier schon mal sieht, die Presse bringt uns gerne mal sowas. Wer ist aus Sachsen? Ja, also viele Betroffene sozusagen. Ja. Der Artikel hier, der geht ja nochmal, also da wird jetzt nicht über irgendwelche Hacker gemutmaßt, sondern er ist noch relativ sachlich gehalten, kann ich mitgehen. So, das war eigentlich mein Titel jetzt hier, habe ich jetzt auch schon angefangen und ja, wie man eben oft liest, dass da ein Hacker irgendwo einen Computer angegriffen hätte oder eine Firma lahmgelegt und dass da irgendwelche Leute das gemacht hätten, ist meistens nicht so. Also, dass ein spezieller Angriff auf eine Firma erfolgt, da muss die schon wirklich groß sein, da muss die weitreichende, also meistens Firmen, Internetfirmen, Beziehungen haben und eben wirklich attraktiv sein. Irgendeine kleine Firma, die da im Hinterland irgendwelche Bauteile baut, die wird höchstwahrscheinlich nicht direkt angegriffen. Äußerst unwahrscheinlich. So, aber warum passiert das trotzdem? Und das, denke ich, wollen wir heute klären. Jetzt erstmal dazu, wie ich das ungefähr hier machen will. Ja, es gibt erstmal die Einführung, habe ich jetzt schon angefangen. Dann die Viren, die Trojaner, die Bots oder wie die Dinger auch immer heißen mögen, werde ich dann eingehender erklären. Dann, wie das etwa heute funktioniert. Es ist ja auch historisch gewachsen, aber dazu auch später. Des Weiteren geht es dann darum, wie es praktisch funktioniert. Heutzutage kann man das nämlich alles kaufen und ja, das erkläre ich dann, wie das funktioniert und wie das auch jeder vielleicht selber machen kann. Nicht sollte, aber kann. Und was man dagegen tun kann, sollte eigentlich in dem Kreis wahrscheinlich hauptsächlich schon bekannt sein. Ich werde noch ein paar ungewöhnliche Sachen aufzeigen. Ja, und dann kommen wir zum Schluss. Und wenn es Fragen gibt, am Schluss. Ja, machen wir in der Einführung mal weiter. An wen das sich richtet? Hauptsächlich an Hobby-Admins, die halt irgendwo mal einen Webserver betreiben und eben wissen, was ihnen passieren kann oder was ihnen vielleicht schon passiert ist und es nicht zuordnen konnten. Webseitenbetreiber allgemein betrifft ja heutzutage viele. Viele Leute haben eine private Webseite und je mehr man sich da an Admin-Zeug zutraut, eigentlich, desto gefährdeter ist man ja eigentlich, ne? Dass man auch betroffen wird. Aber kommen wir auch noch dazu. Wir werden auf jeden Fall nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil das würde in eine Stunde überhaupt nicht reinpassen. Das ist so ein weites Feld, da könnte man Stunden drüber erzählen. Jo. Dann werde ich versuchen, ein paar Klarstellungen zu bringen. Ja, gut, habe ich ja schon ein bisschen angefangen. Es ist nicht alles wahr, was in der Zeitung steht. Gut, mag sein. Aber vieles ist eben auch übertrieben und vieles zeugt eben auch von sehr viel Unwissen. Ich werde keine Verschwörungstheorien verbreiten, obwohl manches doch dort in diese Richtung geht. Ja, ich kann es nicht ändern. Es ist leider so, dass man manchmal nicht genau weiß, wer wer hinter welchem Geschichte steht. So, gut. Also, wenn irgendwas unklar ist an Begriffen, die ich verwende, bitte gleich fragen, das habe ich dann sonst vergessen. Außerdem versteht er dann möglicherweise nicht, was ich sonst noch erzähle. Gut, kommen wir also zum ersten, sprich hier, zweiten Punkt. Was ist ein Virus? Also, ich meine jetzt nicht den, der die Menschen befällt, sondern hier ist es in der Regel so, dass ein Virus ein Computersystem befällt, in der Regel ein System, was nach einer Neumann-Architektur gebaut ist. Die Harvard-Architektur ist in der Regel nicht so betroffen, weil die eine strenge Trennung zwischen Daten- und Programmbereich vorsieht und da haben Viren eigentlich keine Chance. Ja. Die Entwicklung begann also in den 80er Jahren und war eigentlich eher Spaß, dass man seinem Kollegen, der da daneben am Rechner sitzt, eben einen Scherz unterjubelt, irgendein Männlein, das über den Bildschirm springt oder eine plötzlich auftauchende Fehlermeldung, dass irgendwas kaputt sei, was nicht war, sondern nur ein Stückchen Software dahinter, das gesagt hat, da ist ein Fehler aufgetreten und eben den Leuten halt einen Schreck eingejagt. So hat es angefangen, der Bestandteil eines Virus. Der Viruscode, also das ist der eigentliche Vermehrungscode, der dient dazu, dass der Virus sich halt von System zu System verbreiten kann. Gibt es in allen möglichen Varianten, auch in verschiedenen Programmiersprachen. Die ersten Viren waren natürlich alle in Assembler geschrieben. Die mussten klein sein, die mussten möglicherweise in den Bootsektor passen. Die hatten nur 512 Byte und mussten dort das dann überleben und sich vermehren. Das ist echt eine Programmierleistung. Ja, so. In der weiteren Entwicklung war es dann halt so, dass der Virus einen Faircode, ich nenne hier mal das Faircode, das kann eine Verschlüsselung, das kann eine Verschleierung, das kann irgendwas anderes Fair sein. Der Virus muss sich verbergen vor irgendwelchen Programmen, die ihn suchen oder vor irgendwelchen Nutzern, die ihn suchen. In der Regel hatten Viren schon immer eine Verschlüsselungsroutine mit an Bord. Ich kenne einen Virus Construction Kit, der war, glaube ich, aus den 90ern. Da konnte man dann sozusagen sich ein Virus aus irgendwelchen Bestandteilen zusammenbauen, konnte eine Verschlüsselung auswählen und hatte dann sozusagen seinen eigenen Virus gebaut. Das war schon die Anfänge dessen, was ich dann erzählen werde, wie das jetzt so läuft. Aber ja, und dann gehört natürlich zu einem Virus auch eine Anwendung dazu. Ein Virus hat in der Regel...
Was? Ich will nicht stören, aber...
Nee, das hab ich an der Information abgegeben. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, beim Payload. Genau. Das ist also die Anwendung, die der Virus dann mitschleppt. Das ist das, was früher halt das hüpfende Männlein über den Bildschirm war, die Fehlermeldung und heutzutage möglicherweise auch richtig ernsthafter Schadcode, der die Festplatte verschlüsselt, der irgendwelche Daten übermittelt, die lieber auf dem Rechner bleiben sollten und so weiter. Ja. Also das war der grundsätzliche Aufbau. Da könnte man natürlich auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie das genau passiert. Aber ich gehe mal in der Historie weiter. Die Verbreitung eines Virus erfolgte früher über Datei- und Datenträgeraustausch. Netze waren noch nicht so verbreitet, aber wenn man mal seinem Freund dann halt eine Diskette gegeben hat, wo er da irgendein Programm runterkopieren sollte, konnte es ganz schnell sein, dass er dann auch diesen Virus hatte. Und das war in den 80ern. 90ern war das so die gängige Methode, die Viren von Computer zu schieben. Ja, die Möglichkeit, ausführbaren Code in Textformate einzubetten, die sogenannten Makroviren, das kam dann auch relativ schnell, weil, die Programme hatten halt, die Textverarbeitungen wurden immer größer, konnten immer mehr und dann war es halt auch möglich, dort ausführbaren Code einzubetten. Das wurde auch relativ rege genutzt. Und das hatte noch nicht mal was mit der Verbreitung des Netzes zu tun. Das kommt erst später. Das war schon mal, dass man seinem Kollegen da oder auch jemanden eine Textdatei gegeben hat und da hing halt ein bisschen ausführbarer Code dran. Der hat dann irgendwas ausgeführt, ja. Mehr oder minder schädlich. Die ersten Viren waren in der Regel nicht so brutal wie heute. Muss ich mal so sagen, das waren in der Regel wirklich Spaßprogramme, die keinen Schaden angerichtet haben. oder nicht absichtlich. Manche haben auch mal unbeabsichtigt eine Partitionstabelle gelöscht. Das kann schon mal passieren. Aber das war in der Regel nicht beabsichtigt. So, ja. Das Ganze wurde natürlich durch die Entwicklung von lokalen Netzen stark beschleunigt. Denn die Viren konnten jetzt, mussten jetzt nicht mehr über irgendwelche Datenträger hin und her getragen werden. Geht mit Netzen viel besser. Da waren dann offene Ports, da gab es Remote-Prozedur-Calls, die die Verbreitung übernehmen konnten. Oder man konnte auch natürlich auch Dateien weiterhin über Netze austauschen. Das ist ja nicht schlimm. Und da konnten die Viren dranhängen. Die Verbreitung ging viel besser. Und es gab eben die Möglichkeit von Würmern. Wie ich schon sagte, ein Remote-Call und schon, der auf einen offenen Port geht, konnte schon dazu führen, dass man ohne menschliches Zutun, also ohne dass jemand irgendwas anklickt, irgendeine Datei austauscht, die Würmer sich verbreiten konnten. Das sind also sozusagen die Würmer. Und dann hat irgendjemand in den 90ern gesagt, wir bauen jetzt ein Internet. Und das wurde populär und führte halt dazu, dass jetzt nicht nur im lokalen Netz von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz was übertragen werden konnte, sondern weltweit. Nicht und ja, das führt toll, kann man toll Viren verbreiten darüber, keine Frage, wissen wir alle. Aber es hat natürlich auch eine ganz andere Möglichkeit. Wir können die Viren jetzt vernetzen. Oder es sind jetzt eigentlich keine Viren mehr. Wir sprechen jetzt eigentlich von Bots. Trojaner höre ich nicht so gern, das waren die Bewohner von Troja und das waren ja eigentlich die Opfer. Ne? Ja. Also, wie gesagt, eigentlich sind das Bots. Und die sind miteinander verbunden, nicht direkt miteinander verbunden, aber dazu später. Ja. Und was natürlich jetzt entdeckt wurde, wir können ja mit Viren auch Geld verdienen oder mit diesen Bots. Das ist eine ganz tolle Sache, haben sich viele Kriminelle gesagt. Brauchen wir auch gar nicht mehr viel machen. Wir setzen uns am Rechner, klicken da was zusammen und kriegen dafür Geld. Ganz tolle Sache. Ja, das ging los mit Spam. Ja, kennen wir alle, also sinnlos verschickte Werbemails, die von Rechnern geschickt werden, von denen man noch nie was gehört hat, sind in der Regel verseuchte Rechner, wo halt irgendein Bot als Mailrelais funktioniert und dort die Mails losschickt. Weil auch rechtzeitig eigentlich auch die Mailprovider erkannt hatten, da gibt es einen, der hat böse Mails verschickt, den sperren wir jetzt. Okay, haben sie den gesperrt, aber wenn man natürlich ein Botnetz hat, da schickt man es halt über einen anderen. Und inzwischen tut man ja auch kein Blacklisting mehr, inzwischen macht man ja fast Whitelisting. Man sagt also, das ist ein offizieller Mailserver, der guckt, dass nichts Schlimmes passiert. Von dem kommen nur vertrauenswürdige Mails. Also so in der Art. Ja. Ja, das sind die Spam-Attacken. Phishing ist in der Regel schon schlimmer. Da wird versucht, halt über eine gefälschte Mail, also das kann verschiedene Sachen sein. Das kann entweder sein, ich biete jemandem Geld an, hier, du hast gewonnen, oder du hast geerbt und ich möchte Geld waschen. Alles ganz beliebte Taktiken. Eine Sache, andere Sache ist, wir fälschen einfach Mails von Banken, Sparkassen, ja, und anderen, PayPal, also andere Sachen, die Leute, die mit Geld umgehen, werden sehr gern benutzt und den Leuten versucht, ihre Passworte für genau diese Seiten abzuluxen. Manches ist schlecht gemacht, das erkennt man sofort, aber es gibt auch richtig gut gemachte Sachen. Wozu noch die Netze zum Geldverdienen verwendet werden können, sind DOS-Attacken. Also man kann sich ein Botnetz mieten, um einen Webserver so zu attackieren, dass der niedergeht. Gibt es inzwischen auch wieder tolle Gegenstrategien, aber als das erste Mal passierte, waren natürlich alle völlig überrascht, wie ein Webserver, der total dick ausgelegt ist und für mehrere tausend Anfragen pro Sekunde locker bewältigen kann, niedergeht. Und das ging eben dadurch, dass ein Botnetz von verschiedenen Teilen der Welt Angriffe genau auf diesen Server fährt. Und das kann man sich bezahlen lassen. Also als Botnetzbetreiber kann man sagen, du willst den dort niedermachen hier, gegen Geld mache ich das. Gut, gibt's. So, und das vierte hier, ja, wäre die Ransomware. Das habe ich jetzt leider kein Bild, das wollte ich noch, habe ich aber irgendwie verpasst. Da gab es ein schönes Bild, was durch die Presse gegangen ist mit diesem Fahrkarten, nee, hier, Bahndisplay, wo die diese Zugankunft anzeigen. Und da war dann das Fenster von der Ransomware drauf. Dieses Gerät wurde verschlüsselt. Ah, das hätte ich jetzt gerne gebracht, aber das habe ich irgendwie verpasst, ja. Ja, und das ist halt so, wenn man wichtige Daten auf seiner Festplatte hat, dann kann es schon passieren, dass man auch bereit ist, für die Entschlüsselung Geld zu bezahlen. Ob man dann wirklich den Key kriegt, der dann auch noch wirklich funktioniert, ist eine andere Frage. Ja, und aus diesem Grund sind halt die Botnetze in den letzten Jahren richtig geboomt. Es gibt viele Rechner, die haben nicht nur einen Bot, die haben ganz viele drauf. Also kommen bei mir manchmal vorbei, also da guckt man dann drauf und sieht, oh, da ist nicht nur einer, das sind ja, der eine ist ja zwar 20 Mal drauf, aber hier ist noch ein anderer und noch einer und sieht man tolle Sachen. Ja. Okay, wie funktioniert ein Botnetz? In der Regel sitzt da also ein kleiner Cyberkrimineller irgendwo in der Welt und ist mit dem Internet verbunden. Er verbindet sich auch nicht direkt mit den Bots, nein, das erledigt ein Server oder auch mehrere, je nach Anwendung und ja, man muss ja auch sicher sein, dass das immer funktioniert. Wenn ein Server dann mal halt nicht mehr funktioniert, ist in der Regel dann auch eine Redundanz da. Also wie gesagt, also es sitzt da ein kleiner Cyberkrimineller irgendwo in der Welt, ist mit dem Internet verbunden, schickt seine Kommandos über einen Command- und Control-Server, so heißt das Ding, an die vielen Rechner seines Botnetzes. So funktioniert das. Machen wir weiter. Ja, das Botnetz. Wie komme ich jetzt zu einem Botnetz? Als erstes brauche ich mal Exploits. Das heißt, ich brauche Software, die auf den vielen Rechnern, die da irgendwo stehen, läuft und die ich dort installieren kann. Also werden erstmal Exploits gesammelt und ja, gespeichert. Die werden dann erst später eingesetzt. So. Dann braucht man den Webserver. Wie ich schon sagte, in der Regel reicht ein Webserver, aber es können auch alle möglichen anderen Server eigentlich verwendet werden. Es muss nicht ein Webserver sein. Ja, wie schon zitiert, steht IRC. Oder neuerdings gibt es auch Peer-to-Peer-Methoden. Das ist allerdings auch etwas komplexer, weil ein Peer-to-Peer-Netzwerk aufzusetzen auch eine bestimmte Menge an Live-Knoten braucht, um funktionieren zu können. Und das ist bei Botnetzen, gerade wenn man es frisch aufzieht, nicht gewährleistet. Also vielleicht auch Mischvarianten, aber das weiß ich nicht, weil da stecke ich auch nicht so tief drin. Ne? Gut. Ja, also wenn man dann also diesen Server aufgesetzt hat, den ERC oder Webserver, den man als Kommandoknoten verwenden möchte, werden also Spam, Würmer oder Phishing-Seiten aufgesetzt. Denn wenn man so eine Phishing-Seite kommt, das ist ja meistens auch eine gehackte Webseite. Das ist irgendwie zur Verschleierung ein riesenlanger URL, dass man gar nicht mehr sieht, wo das eigentlich alles endet. In der Regel ist das der Schluss dann auch das, was man dann versucht vorzugeben. Also, was weiß ich, die Bank oder die Sparkasse oder die, was weiß ich. Also, ich habe auch schon Strato, dass mir Strato gesagt hat, dass mein Account ausläuft, Mail gekriegt. Und da sollte ich mich dann irgendwo anmelden. Und das war halt auch eine gehackte Webseite. Die wollten halt den Strato-Account haben. Ich habe keinen Strato-Account, aber es war richtig gut gemacht. Also wenn jemand sowas hat, könnte es schon sein, dass man da drauf reinfällt. Ja, gut. Und wenn man dann halt dieses Zeug verschickt hat, dann, wie gesagt, man gibt eben verschiedene Möglichkeiten, den Leuten die Bots unterzujubeln. Das ist halt hier unten dann versucht darzustellen mit Spam, Würmern, Phishing-Seiten. Und dann werden die Bots sich automatisch bei dem Command- und Control-Server melden und ich kann mein Botnetz administrieren. Das zeige ich dann noch. Aber ja, genau. Jetzt kommen wir mal dazu, warum das alles so gut funktioniert. Ne? Es gibt ein Geschäftsmodell. Nein, wahrscheinlich auch mehrere. Also, als erstes gibt es wirklich den Hacker, der die Sicherheitslücke oder den Exploit entdeckt. Und hier, wir fangen ja auch die Verschwörungstheorien an, die werden dann verkauft. Also das sind dann in der Regel Leute, die mit sowas Geld verdienen wollen und die verkaufen dann ihren Exploit an einen Exploit-Händler. Der bezahlt die dafür. In der Regel weiß auch keiner, wer eine Sicherheitslücke zuerst entdeckt hat, weil das auf dem Schwarzmarkt... weil weil das auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird. Da weiß es eigentlich keiner. Und der Exploit-Händler, der versucht dann natürlich, je nachdem wie gut der Exploit ist, auf wie viele Rechner der möglicherweise wirkt, natürlich auch möglichst maximales Geld rauszuschinden. Das kann sich kein kleiner Cyberkrimineller in der Regel auch leisten. Außerdem kriegt er ja da bloß einen Exploit möglicherweise. Nee, da gibt es Softwarehersteller. Die bauen dann diese Exploits in ihre Software ein, damit dann eine Botnetz-Software entsteht. Diese Software kann man dann kaufen. Ist nicht ganz billig, aber es gibt da auch eine Preisspanne. Und wie schon gesagt, Verschwörungstheorien fangen hier an. Die Geheimdienste stehen da höchstwahrscheinlich auch mit auf der Kundenliste von diesen Händlern. Aber es kann jeder kaufen, der genug Kleingeld hat, um sich dann als Botnetzbetreiber zu versuchen. So. Ach, das ist ein bisschen blöd. Ja, weil jetzt nämlich hier was rausgerutscht ist. Und das habe ich vorhin nicht gesehen. Egal. Also es wäre dann noch, jetzt gehen wir mal zurück, was würde dann hier unten noch kommen? Guck noch mal. Ach ja, genau, wir sind ja noch nicht am Ende. Also, wenn die Folie länger gewesen wäre, würde jetzt also unten noch kommen, dass nach dem Botnetzbetreiber der PC-Benutzer, also das Opfer, kommt, der halt seinen Rechner einschaltet, den Bot sozusagen dann mit hochfährt und Teil des Botnetzes wird. Und das sind in der Regel recht viele. Und als letzter Punkt, das auch nicht zu sehen ist, wäre dann der Antiviren-Softwarehersteller, der dann dem Opfer, also dem, der das, den Bot auf seinem Rechner hat, eine Software verkauft, die genau dieses Teil wieder entfernt. Oder zumindest soll oder vorgibt es zu tun. Das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Dass damit viel Panik gemacht wird. Also klickt man da auch eine Webseite an und plötzlich poppt da ein Fenster auf. Virus gefunden, klicken Sie sofort hier, um den Virus zu entfernen. Sollte man natürlich nicht tun, denn das sind in der Regel auch so eine Art Phishing-Seiten, die dazu verleiten sollen, sich gerade irgendeinen Dings da zu installieren oder sich irgendwas einzufangen. Wenn man Glück hat, ist es nur harmlose Adware, die dann einem Werbung auf den Bildschirm wirft. Aber wenn man Pech hat, dann wird die Festplatte verschlüsselt. Also ja, muss man klar sagen. Genau. Und das ist halt die Nahrungskette, dass eben doch einige Leute an der Sache Geld verdienen. Und böse Zungen behaupten auch, dass die Antivirenhersteller ja eigentlich auch die Exploits kaufen könnten und dann wüssten sie eigentlich gleich, worauf sie achten müssten. Ja, die hätten es eigentlich ganz leicht. Aber dann würden sie wahrscheinlich nichts verdienen, wenn das alles sofort beseitigt würde. Ne? Ja, aber ich will da auch keine Verschwörungstheorien verbreiten, wer wem was liefert und ob die Softwarehersteller und die Antivirenhersteller am Ende doch die gleichen sind. Vermutlich aber nicht. So. Ja, wie gesagt, das ist einiger Raum für Verschwörungstheorien, da ist es klar. Gut, kommen wir mal zum Beispiel. Eine Botnet-Software, wenn man also sowas bauen will, also braucht man jetzt nicht unbedingt selbst bauen, habe hier unten eine Adresse angegeben, kann man sich eine Botnet-Software runterladen. Die hat er aber nicht absichtlich da veröffentlicht, ne? Also muss noch mal was dazu sagen. Das Citadel ist vor 2 Jahren ungefähr ist gehackt worden. Also die Botnet-Software ist von anderen Hackern, Anti-Botnetz-Betreibern, also sozusagen gehackt worden. Und deshalb kann ich das auch diesen Vortrag heute über das Zeug halten. Steht deshalb frei zur Verfügung. Kann sich jeder angucken, wie sowas funktioniert. Ja, wie funktioniert also die Botnet-Software? Als erstes werden da mal mehrere Datenbanken benötigt. In der Datenbank stehen die Exploits, da steht der Schadcode drin, den man dann eventuell ausführen möchte oder ja, auf seinen Bots dann haben möchte. Und natürlich die Bots selbst, die brauchen ja irgendeinen Rahmen, um überhaupt zu funktionieren. Das ist also eine Netzwerkschnittstelle notwendig. Aber komm ich, wo ist das eigentlich? Das muss doch auch irgendwo stehen. Ah ja, das kommt als nächstes, ja. Gut. Die, ja, was hatten wir, Schadcode hatten wir? Das Frontend. Das Frontend zeige ich dann. Das ist aber relativ viel und das muss ich dann mal mit der Zeit gucken, wie viel wir uns da alles anschauen können. Aber jetzt vielleicht erst nochmal das hier. Wie der Bot wirkt. In der Regel baut er eine eigene Verbindung zum Netzwerk auf. Das kann eine VPN-Verbindung sein, kann aber auch eine einfache HTTP-Verbindung sein, wo er auf seinen Server zugreift. Und was eben ganz wichtig ist, er hat eine Code-API. Er kann seinem Wirt irgendwelche Programme unterjubeln, er kann dort Code ausführen. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Er wird remote gemanagt und je nachdem, was der Botnetzbetreiber möchte, wird dann auf dem Wirt ausgeführt. So funktioniert das. So, und jetzt muss ich mal sehen, ob ich das auch gleich finde. So. Ja. Das ist also jetzt die Botnet-Software. So wird sie installiert. Wenn wir es vielleicht noch ein bisschen größer ziehen. Also Citadel und Atmos ist eigentlich die gleiche Software, aber auch selbst die Quelle, wo ich das her habe, konnte sich nicht, wusste nicht, warum das Ding zwei Namen hat. Der eine hat es so genannt, der andere hat es so genannt. Oder waren das zwei Entwickler und die haben sich zerstritten? Keine Ahnung. Wie gesagt, man weiß nicht so genau, wer es gemacht hat, aber inzwischen kann man es frei runterladen. Ja, wie man hier sieht, braucht man zur Installation einen Lizenzschlüssel. Ja, die Software kostet richtig viel Geld. Ich glaube, die hat so um die 30.000 Euro gekostet. Und naja, die möchte dann natürlich der Betreiber auch haben und nicht keine Schwarzkopien. So. Also so, das wäre der Installer. Wie man sieht, es funktioniert hier irgendwie unter Windows. Aber die eigentliche Software, die läuft auf dem HTTP-Server, wie man hier auch leicht sehen kann. Und hier sieht man halt, das ist also ein Snapshot von einem laufenden Botnet. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. So. Reports in der Datenbank sind halt Berichte, die die Bots dem Server schicken, dass der Betreiber dann halt weiß, was er hat. Das wird aber auch gleichmäßig in dieser Software alles ausgewertet. Also hier war die seit dem 17.10.2015, okay, war das aktiv. Dann hat er hier in den letzten 24 Stunden 24% seiner Bots gesehen. Das waren 236 Stück. So. In den letzten 14 Tagen sind wahrscheinlich keine dead gegangen. Das steht hier auch. Ah ja, so kann ich es besser hochschieben. Ja, und hier unten ist noch eine Aufschlüsselung nach Ländern, wo die Bots alle liegen. Also warum natürlich jetzt hier, was Vietnam ist das, warum die natürlich jetzt besonders betroffen sind, kann man nur mutmaßen. Ja. Gut, hier unten, also das sind die Bots, die allgemeine, das waren die 971 und unten hat er jetzt 73 Online-Bots direkt dran. Hier links hat man dann so ein bisschen eine Menüleiste, da kann man sich dann alles Mögliche angucken und ich denke, da kommt hier noch einiges. Hier ist eine Statistik, welche Betriebssysteme auf den Bots, also auf den Wirtrechnern für den Bot laufen. Nein, ist nicht dabei. Aber da komme ich auch später dazu. Linux ist nicht außen vor. Kann man so nicht sagen. Also man kann nicht sagen, ich mache Linux und ich bin jetzt total sicher, mir kann nichts passieren. Kann man nicht sagen. Nein? Wäre völlig falsch. Ja. Gut. Also hier hat er die Betriebssysteme aufgeschlüsselt. Hier Windows 7, XP mit Service Pack oder hier Server, Windows Server. Ja, sind auch ein paar betroffen. So, jetzt kommen wir zu den Analysen. Wie ich schon sagte, die Bots senden immer einen Report, was sie alles vorgefunden haben. Wir können jetzt... Ach nee, das ist vielleicht auch nicht so... Das kommt dann nochmal besser. Gut. Genau, hier unten, das ist erstmal... Genau. Jetzt sieht man, was die Leute alles so installiert haben. Hier gibt es bei 420 Bots ein... Ach nee, erstmal bei 608 ein Setup, das er nicht zuordnen konnte. Also irgendein Setup, was installiert wurde. Dann gibt es Realtek, ein High-Definition-Audio-Driver. Den haben immerhin 420 Bots auf ihrem Rechner. Oder Mozilla ist auch sehr verbreitet. Adobe Flash Player 19, auch sehr, sehr beliebt. Ja, Unity Technologies, Unity Web Player, habe ich noch nie was von gehört, aber muss jetzt nichts heißen. Gut, sonst noch irgendwas Schönes? Ja. Eines der wichtigsten Sachen, was ein Bot macht, ist ja erstmal seinen Wirtsrechner ausspionieren. Er hat erstmal alles hochgeladen, was er an Daten kriegen kann, also was es einfach so da ist. Wir gehen hier nochmal weiter. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, weil das ist natürlich viel, was hier kommt. Hier ist es nochmal, die Statistik nochmal in einem Bargraph. Ja, also Nvidia und Realtek scheinen auch die gängigste Hardware zu sein, denn das ist auch fast überall installiert. Mal schön, ob hier noch was Schönes sind. Ach, das ist jetzt nochmal die Seite, die hatten wir schon. Ja, hier sind die installierten Antivirenprogramme. So, viele kennt er gar nicht. Ist aber der Meinung, ist ein Antivirus. Ja, ich habe die Software nicht installiert. Ich weiß nicht, was er da erkannt hat. Aber offensichtlich McAfee, Firewall, Kaspersky, Internet Security. So. Was ist das? Personalny Firewall. ESET, ja. Avast, Norton Internet Security. Ja, tauchen fast alle hier auf. Es ist aber... Irgendwie hier ist das abgeschnitten, da seht ihr die Zahlen gar nicht. Ja. Naja, mal gucken mal weiter. Okay. Ach, das waren die Firewalls, genau. Jetzt kommen wir zu dem Antivirenprogramm. Also das Chinesische kann ich leider nicht lesen. Aber ja, McAfee, Windows Defender, Kaspersky, also eigentlich alle Bekannten sind da auch auf den Rechnern installiert und haben offensichtlich nichts gegen den Bot getan. Zumindest nicht gegen diesen. So, hier kann man dann noch genauere Sachen machen. Man kann also nach einer Bot-ID, jeder Bot kriegt eine ID, damit man sie auch unterscheiden kann. Klar, kommt dann in eine Datenbank und da kann man schön danach suchen. Kann man also hier also nach den Bot-IDs suchen. So, hier sind jetzt die Bot-IDs mit ihrer Online-Zeit und ihrem Land aufgeführt. Ja, gut, kann man sich schön anzeigen lassen. Man sieht, es gibt hier über 20 Seiten mit Bots, wo man sich alle Bots einzeln angucken kann. Was haben wir hier noch? Ja, jetzt kommen wir zu den etwas schlimmeren Sachen. Hier kann man Web-Injects definieren. Das heißt, man kann dem Bot sagen, dass bei einem Browseraufruf einer bestimmten Seite ein Stück etwas aus dieser Seite entfernt und durch was anderes ersetzt werden soll. Das ist halt bei Seiten, die Passwörter abfragen, kann das richtig, richtig böse sein. Und Web-Injects sind durchaus immer noch eine ernstzunehmende Gefahr. Auch wenn es jetzt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt, der Bot setzt in der Regel davor ein. Also er setzt im Browser ein. Ja, und andererseits, es gibt ja auch Antivirensoftware, die die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufbricht. Genau deswegen, um zu gucken, ob da ein Virus runtergeladen wurde. Na. So. Genau, jetzt geht das ja weiter mit den Web-Injects. Gut, verstehe ich jetzt nicht ganz. Geht doch mal weiter. Also es werden hier, also wie ich das verstehe, ist das hier so, dass faktisch dass man den einzelnen Bots dann sagen kann, man sieht ja anhand des Landes, welche Banken oder, ja, sieht man ja, Bank of Canada ist hier genannt, Amazon ist hier genannt, eBay ist hier genannt. Je nachdem, wo man meint, in diesem Land könnte also dieses Injekt besonders vielversprechend sein. Kann man also dann hier dediziert genau diesen Bot, dieses unterjubeln. So, Botnet-Skripts. Man kann den Bots Skripts mitgeben, die auf dem Rechner ausgeführt werden, ganz klar. Ja, das ist ja hauptsächlich eine VNC-Sache. Die kann man halt, der führt dann halt ein VNC auf diesem Rechner aus und der Botnetzbetreiber kann sich dann den Bildschirm seines Opfers oder ja, seines Botwirts angucken. Geht. Oder bietet diese Software. Ich denke, es geht noch viel mehr, aber wie gesagt, die Software ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Deshalb kann ich hier drüber berichten. Es gibt da bestimmt auch neuere Sachen, die wir noch gar nicht kennen. So. Ja, das ist jetzt hier so ein Skript. Und da sieht man hier, was er da macht. Tut also ein... Ach so, der Bot bringt hier so eine Art eigene Skriptsprache mit. Deswegen kann man da sagen, User execute. Ja, und dann holt er sich halt von dieser Webseite dieses Programm und führt es aus. Passiert dann ganz im Hintergrund, denn wenn einmal ein Bot auf dem Rechner ist, braucht der Nutzer dann nicht mehr zu tun. Und der Botnetzbetreiber kann das in die Hand nehmen, was auf dem Rechner ausgeführt wird. So. Ja. Was haben wir hier? Also hier sind vermutlich, also SOC-Server. Ja, wahrscheinlich sind das hier Proxys, wo die Bots drüber gehen. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe die Software selbst nicht analysiert. Am Schluss kommt dann noch die Seite, wo ich das alles her habe. Der hat dann noch einiges dazu geschrieben, aber es ist halt auch nicht erschöpfend. Also wie gesagt, heute auch nicht hier erschöpfend über das Thema reden kann. Ja, hier sind die Klienten der VNC-Software. Was VNC ist, wissen alle, ne? So, dann gibt es hier noch eine Software Tokens, ein Stück Tokens bei. Der sucht in den Webseiten jetzt wahrscheinlich nach Passwörtern oder, ja, Token ist ja bei einer PHP-Seite, wenn man eine Session kreiert hat, dass man faktisch den Token kriegt und dann faktisch sich gegenüber der PHP-Seite damit authentifiziert. Und vermutlich kann man dann hier diesen Token klauen und die Sitzung übernehmen. Ist jetzt eine Vermutung, weiß ich nicht genau, aber klingt erstmal plausibel. So. Gut. Was haben wir hier? Hier wird nach Logins gesucht. Search String, Banking Transfer Login, Stopwords, Mail, Google, Twitter, MySpace. Also das sind also Sachen, die er eher nicht aussuchen soll, aber Banking Transfer oder PayPal Login. Ja, gut. So. Ja, das ist jetzt sozusagen dann das. Wenn man also das dann gemacht hat, die Bots da mit bestimmten Sachen bestückt, hat man dann irgendwelche Ergebnisse. Das habe ich nicht selber durchgestrichen. Also, und er hat dann hier auch also Ergebnisse, zum Beispiel hier Online-Banking der Bank of Canada. Ne? Da hat er dann also den Account erkannt. Was haben wir hier? Bank AKK USA, hat er richtig Nutzername, Passwort abgefischt. Ne, das sind also schon, ja, dass die Bank in den USA mit kyrillischen Buchstaben geschrieben wird, ist, ja. Aber das ist MFSA Chase, also Chase Manhattan, ah, da habe ich auch einen Account. Ja. Ja, das sind noch einige, was noch irgendwas Schönes dabei? Nö. Also es sind halt hier hauptsächlich Banken, die er hier, Banklogins, die er versucht hat abzugreifen und was ihm offensichtlich auch ganz gut gelungen ist. Nun muss man dazu sagen, ein Botnetzbetreiber tut diese Banklogins in der Regel auch nicht selbst benutzen. Also der loggt sich dann nicht in der Bank ein und räumt das Konto leer. Nee, der verkauft die. Der verkauft dann gesammelte Banklogins oder gesammelte Kreditkartendaten an irgendjemand anders und bleibt so doch im Verborgenen und verdient trotzdem ordentlich Geld. Ich habe mal irgendein Darknet-Forum, mal einen Bericht gelesen, also da bot einer gefälschte Kreditkarten an. Passiert also über so eine Sache, kriegt man das ja relativ leicht hin. Und ja, und die Kreditkarten konnte man einzeln für gar nicht so viel Geld kaufen. Und da in den Kommentaren stand, ja toll, ich habe jetzt $500 abgehoben. Und es funktioniert. Und halt diese, kann natürlich auch ein gefälschter Kommentar sein, weil der Betreiber natürlich seine Kreditkarten loswerden will. Aber ja, wer weiß das schon. Gut. Was haben wir jetzt hier noch? Jabber scheint irgendwie was Beliebtes zu sein. Aber ja. Gut, hier sind nochmal die Reports dargestellt, wo jetzt detailliert steht, was der Bot zurückgemeldet hat. Also hier sieht man zum Beispiel das Laufwerk und ja, irgendwie haben noch irgendwelchen Files, wie es aussieht, sucht. OSQL hat er hier gesucht. Ja, scheint wohl nirgendwo so richtig installiert zu sein. Ja, weiß es nicht, was der Treiber damit wollte. Gut. Hier kann er nochmal die Reports abfragen. Genau so. Gut. Also ich denke, das ist erstmal ein guter Einblick, wie so ein Botnet-Software funktioniert. Ja, das hatten wir schon. Upp. So, wo waren wir stehen geblieben? Praxis. Ja, zu dem ganzen Botnetz hatte ich ja schon erwähnt, gehört ein Command and Control Server. Den hatte ich schon selber mal drauf. Und wer sich ein bisschen auskennt, sieht, dass das hier aussieht wie ein Grundhub-Eintrag. Und genau den hat er auch installiert. Allerdings hat er auch Dateien überschrieben oder angelegt hier, die es auf meinem Rechner gar nicht gab. Was schon ein bisschen komisch ist. Ne? Man sieht ja auch, dass sich der Programmierer nicht allzu viel Mühe gegeben hat. Ne? Wenn auf einem Rechner ein DPKG-Log existiert, ist es unwahrscheinlich, dass auch ein YUM-Log existiert. Das sind völlig unterschiedliche Welten. Die können miteinander gar nicht. Aber ja, aber die haben sich da, wie gesagt, keinen Kopf gemacht. Die haben das einfach brutale Holzhammer-Methode. Wir löschen erstmal alle Logs, dann sieht keiner mehr, dass wir hier auf dem Rechner irgendwas gemacht haben. Ist natürlich Quatsch, weil in Wirklichkeit haben sie noch viel, viel mehr gemacht und das war alles andere als verborgen. Das war relativ leicht zu sehen. Ja. So. Zum Beispiel kann man jetzt hier sehen in diesem Verzeichnis etc. haben sich lauter verschiedene komische Dateien verirrt. Diese Dateien, ja, die machen komische Sachen. Also die meisten fangen eine Internetverbindung aufzubauen und irgendwas Komisches runterzuladen. Aber ausführbare Dateien haben eigentlich im etc-Verzeichnis nicht viel zu suchen. Jetzt meine ich also, man sollte sich nicht als Linux-User total sicher fühlen. Man kann als Control- und Command-Server sehr gut missbraucht werden. Und die ganzen Control- und Command-Server sind Web-Server, sind Linux-Server. Also nicht alle, aber die große Masse. Ja, sieht man also jetzt hier, dass da in dem ETC-Verzeichnis ganz viele komische Sachen stehen. Aber was er sonst noch gemacht hat. Hier hat er einen IRC-Chat-Bot installiert. Keine Ahnung warum. Ich glaube, was war das? Und das Ganze sieht aus wie ein Sammelsurium aus verschiedenen zusammengeklaubter Software. So. Ja, Plesk wollte auch installieren, hat er aber entweder nicht geschafft, aber ich habe gar keinen Webserver laufen. Also weiß nicht, was das soll. Hätte man auch vorher abprüfen können, ob sich das überhaupt lohnt. Hat aber keiner gemacht. Ja, das hier war ein Passwort-Cracker, den hat er auch losgeschossen. Das sieht man dann an der plötzlich hochgehenden CPU-Last. Kron hatte ich schon im Großen und Ganzen gezeigt. Ach so, der Kron war natürlich auch anderweitig kompromittiert. Der hat immer wieder mit einem Kron-Skript den Kron auch wieder gefüllt. Und zwar mit einer Kron-Tab. Und zwar nicht überschrieben, sondern rangehängt. Deshalb ist die auch so groß hier. Da kann man mal sehen, da kommt immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. So, schöne Sache, ja. Das war das. Was haben wir? Ach ja, das hat er im Bin installiert. Da checkt er nach verschiedenen Linux-Versionen. Funktioniert wahrscheinlich auch, aber wurde eigentlich nicht benutzt oder falsch. Hat nicht funktioniert. Das sind übrigens Reports von gehackten Unix-Servern. Man sieht, das ist also ja, FreeBSD. Und er hat den Dingern irgendeinen Namen gegeben. Aber das ist schon alt. Also das ist nicht von 2004. Ne? Das ist, als ich das eingefangen habe. Das war eigentlich viel, viel später. Ja, das habe ich jetzt noch irgendwo. Wo war denn der? Das war das. Ich vermisse gerade. Ach ja, hier, genau. Das Wichtigste, was er wirklich installiert hat, ist der Counter-Strike-Surfer. So, mit ein paar Valve-Plugins, wer sich damit auskennt, ich kenne mich da nicht so aus, aber ja, das fällt dann schon irgendwie auf. Da konnte bei mir auch nicht viel anrichten, weil das natürlich durch der Rechner hinter dem NAT-Gateway steckte und keine direkte Verbindung nach draußen hatte. So dass also die Bots sich auch nicht auf diesen Rechner connecten konnten. Aber es ist durchaus vorstellbar, dass ein Counter-Strike-Surfer als Command-and-Control-Surfer verwendet wird. Ist jetzt nicht aus der Welt. Ist für Leute, die vielleicht das früher gespielt haben, sagen, ach, da weiß ich, wie das geht, das ist ganz toll, da kann ich. Ja, nee, weiter hat er ja nichts gemacht. Gut, das nur soweit. Jetzt hatte ich hier nochmal ein Beispiel für einen Control- und Command-Surfer aus Heise. Und zwar ein Instagram-Surfer. Wird benutzt als Command- und Control-Surfer. Ja, ist eine interessante Sache. Und hier ist auch ganz genau beschrieben, wie das geht. Da haben die nämlich Kommentare gepostet, die eigentlich relativ harmlos aussehen. Hier unten sind sie. So. Also, ja, und wenn man das auflöst, kommt man dann halt zum eigentlichen Server, wo die Software runtergeladen werden soll. Ja, ist auch keine schlechte Idee. So, doch, hier waren wir, warum ist da jetzt, war zu schnell. So. Gut, jetzt sind wir auch schon fast durch. Zeit ist wahrscheinlich auch schon fast rum, ja. Genau. Was kann man also dagegen tun, dass man selber befallen wird, selber zum Verbreiter wird oder zum Command-and-Control-Server? Ja, eigentlich die Ursache, die größte Ursache ist, wir verwenden ganz viel gleiche Software. Das mag den Vortrag davor hier, also der vorhergehende ist ja ausgefallen, aber der vorher hier war, der hat über IoT geredet. Ist auch eine sehr tolle Sache. Ganz viele Geräte mit allem mit der gleichen Software, alle mit der gleichen Sicherheitslücke, kann man herrlich zum Botnetz umfunktionieren. Ja. Was kann man dagegen tun? Naja, man sollte versuchen, was anderes zu machen. Aktuelle Software ist klar, weiß jeder, kann helfen, muss nicht, aber ist erstmal ein Ansatz. So, was jeder machen kann, der irgendwie einen Unix-Rechner administriert, er kann unübliche Ports verwenden. Das heißt, er sagt ihm, dass ich SSH unbedingt auf Port 22 laufen lassen muss. Ich kann einen anderen Port verwenden. Wenn ich mir angucke, was auf meinem Port 22, wenn ich den nach außen offen mache, was da los ist, wie viele Leute da als Root und irgendwas versuchen, sich einzuloggen. Ja. Also kann man da durchaus was tun und andere Software verwenden. Ja, wenn man selber was schreibt, dann ist das in der Regel nicht angreifbar. Also außer man benutzt die Software, die sowieso schon eine riesen Sicherheitslücke hat. Aber in der Regel ist das so anders, so exotisch, dass da niemand was machen kann. Also zumindest nicht auf diese Weise, wo eigentlich massenhaft das verbreitet wird. So. Oder Minimalismus ist auch ein Ansatz. Wenn man auf seinem IoT-Gerät keinen Platz hat, um irgendwas weiter zu installieren, wenn da halt nur noch 2-3 KB frei sind, da kann kein Bot sich installieren, weil da passt da nicht drauf. Ist ein Ansatz, aber wie gesagt, sollte man mal drüber nachdenken. Heute wird oft zu sagen, ach, ja, wir packen da alles rein, es ist ja Platz genug, Speicher kostet nichts, immer rein damit. Aber Speicherknappheit ist ein Ansatz. Oder auch nur die Programme installieren, die wirklich gebraucht werden. Ja, ich brauche nicht unbedingt auf jedem IoT-Gerät möglicherweise einen Webserver, wenn das Ding bloß einen Sensor hat und, was weiß ich, über einen einfachen Port Daten rausschickt, brauche ich da keinen Webserver drauf. Ist dann ein Ansatz für Botnetze. Ja, gut. Und ja, der letzte Satz eben, mal nachdenken. Wenn ich weiß, ich habe jetzt ungefähr erläutert, wie ein Botnetz funktioniert, dass es die massenhafte Verbreitung von Software ist, die dazu führt, dass das überhaupt entstehen kann. Dann sollte man sich eben überlegen, Was mache ich wie die anderen? Was kann ich anders machen? Oder was sind denn die Einfallspunkte? Was ist mein Port, der nach draußen offen ist? Muss das sein? Oder ja, kann ich es vielleicht auch anders lösen? Mal nachdenken, wie man das machen kann. Gut. Und da sind wir jetzt auch schon am Ende. Die Literatur, Xilibox ist, die andere Literatur hatte ich, glaube ich, in der Ankündigung drin. Ja. Die Xilibox, da habe ich die Ausführung über den Atmos-Botnetz, über das Atmos-Botnetz raus. Der hat auch die ganzen Screenshots gemacht und der hat das Ding wohl mal gehackt. Der heißt wohl Stephen K. oder so, ist aber von ihm lange nichts mehr gekommen. Wahrscheinlich arbeitet er jetzt bei einer größeren Sicherheitsfirma. Damals hat er das noch eher privat gemacht. Also 2015, von 2015 ist das alles. Gut. Heise Security ist auch immer sehr interessant, kann man sich kundig machen, was es alles Neues gibt, ist toll. So, damit bin ich also am Ende und wenn es noch Fragen gibt.
Ja, wir haben ein bisschen Zeit für Fragen, bitte wartet, bis das Mikrofon bei euch ist für den Stream.
Ja, was ich als Gegenmaßnahme hier in dem Vortrag vermisst habe, ist, macht Backups. Wenn es um Ransomware und solche Geschichten geht, ist es immer gut, ein Backup zu haben. Dann öffnet man keine E-Mail-Anhänge. Und was auch jetzt ein sehr verbreiteter Ansatz ist, um Leute zu hacken oder anzugreifen, ist USB-Ports. Also ich wünsche allen Leuten viel Spaß, die sich vorne an der Garderobe eine Powerbank geliehen haben. Also steckt nicht jedes Ding in eure Geräte rein und er weiß, was er euch da einfängt. Also.
Ja, ist sicherlich ein interessanter Aspekt.
Meine Frage wäre, ob der Einsatz von Antivirensoftware und Firewalls überhaupt empfehlenswert ist für irgendjemanden.
Ja, doch, würde ich schon sagen. Also. Das ist man ist dann zwar auch in der Nahrungskette ganz hinten, wie ich das vorhin erzählt habe, aber auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall machen. Wobei beim Linux-Rechner das noch relativ ist, weil diese Antivirensoftware, die macht ja eine Mustersuche. Die sucht also nach Mustern und eigentlich die meisten Muster, die das sucht, das sind halt Windows-Viren. Die sind auf dem Linux-Rechner sowieso nicht lauffähig. Deshalb gesagt, sehe ich das auf dem Linux-Rechner relativ kritisch. Auf dem Windows-Rechner keine Frage. Muss man machen, geht gar nicht anders. Aber auf dem Linux-Rechner ist die Frage, weil, gesagt, die Muster, die der erkennt und die Muster, ich weiß auch nicht, ob das immer gut gemacht ist, denn die müssen ja, der Virus, wie ich schon sagte, in der Regel verschlüsselt, muss ja dann an der Routine ansetzen, die eben nicht verschlüsselt ist. Also das Stückchen, was zur Verbreitung benutzt wird, bevor es ausgepackt wird, die muss der finden. Und ich denke, das ist auch nicht immer der Fall. Und gerade wenn die Botnet-Software sagt, ach, verschlüssel mir heute mit was anderem, dann kann das nicht sein, dass das eigentlich schon wieder ein anderer Virus ist, sondern die Software sollte dann schon genau den String finden, der das Entscheidende am Virus ist, der sich nicht verändert, sondern durch die Verschlüsselung. Es ist nicht ganz einfach, aber ich habe da ein bisschen Vertrauen schon in die Antivirenhersteller. Denn ich habe mal, früher hatte ich mal ein paar Jahre her, Kontakt mit einem und der hat dann auch gesagt, ja, hat mir gezeigt, wie sie ein Virus zerlegen und durch einen Disassembler schicken und sagen, ja, hier, also hier sehen wir, hier ist eine Verschlüsselungsroutine, hier, das ist die Routine und das sieht so aus, als ob das immer gleich wäre. Ne? Aber ja, wie gesagt, die Mustersuche ist sehr, wie soll ich sagen, ressourcenintensiv. Merkt man ja, also ein Windows-Rechner ohne zwei Kerne kann man eigentlich gar nicht mehr benutzen, weil auf dem einen Kern ständig die Virensuche läuft. Ist so. Und naja, aber wie gesagt, auf dem Linux-Rechner sehe ich es eher besser, da die Firewall ordentlich zu installieren und die Ports dicht zu machen. Also das ist meiner Ansicht nach der bessere Ansatz.
Ich habe nur zwei Anmerkungen zum Vortrag. Der IEC wird zum Steuern verwendet, also deswegen werden die installiert. Und ja, das Zweite ist, selber programmieren hilft nichts, weil da müsste man sich die ganzen Bibliotheken auch selber programmieren. Ja, da stecken ja die Fehler drin.
Ja, ist richtig.
Okay, noch eine letzte Frage, okay.
Wie siehst du das mit dem Ansatz der Kompromittierung? Okay, ich sehe jetzt, dass mein System zum Beispiel befallen ist. Ne? Ich sehe, dass ich jetzt was habe, aber ich weiß ja nicht, was hat das Teil noch alles gemacht. So, und tue ich dann einfach da auswerten, okay, kritisches System oder nicht? Oder ja, was sind Ansätze, die ich dann einfach sage, okay, ich kann davon ausgehen, dass meine Bude sauber ist oder nicht?
Tja, ja, also wenn man sein Unix-Server ist jetzt befallen, ich habe es gesehen, da sind komische Sachen passiert. Eigentlich ist das Beste, das Ding platt zu machen und das Backup einzuspielen, muss ich so sagen. Und beim Server sollte man ein Backup haben. Also wer das nicht hat, der kann ich auch nicht helfen.
Okay, vielen Dank für den Vortrag. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Kommt gut nach Hause, kommt nächstes Jahr wieder und empfiehlt uns weiter.